Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Ein internationaler Wettbewerb für Dirigentinnen, La Maestra. Gerade eben wurde sie gekürt, die beste Nachwuchsdirigentin in Paris, und wir sind dabei. Der Künstler Bernhard Höttger war völkisch orientiert, hat sich Hitler angedient und wurde doch von den Nazis als entartet gebrandmarkt. Im Jahr seines 150. Geburtstages wird er in gleich mehreren Ausstellungen kritisch gewürdigt. Wir schauen voraus auf die Niederlande und Flandern als gemeinsames Gastland der Leipziger Buchmesse. Wir sind beim Opernfestival in Lyon, beim Jubiläum der Deutschen Allgemeinen Zeitung im rumänischen Bukarest und in Prag auf den Spuren von Franz Kafkas Liebesbeziehungen. Zum 150. Geburtstag des Bildhauers Bernhard Höttger widmet man sich in diesem Jahr an gleich mehreren Orten seiner Person und seinem Werk. Höttger hat mit vielen Arbeiten zum Beispiel das Ortsbild des Künstlerdorfs Worpswede geprägt. Er war an der Gestaltung der Bremer Böttcherstraße beteiligt und für den Platanenhain der Mathildenhöhe in Darmstadt, da hat er 40 Skulpturen und Reliefs geschaffen. Im Jubiläumsjahr soll er nun kritisch gewürdigt werden, denn dass sich Höttger den Nazis angedient hat, wirft Schatten auf seine Person. Unter dem Motto Zwischen den Welten, Licht und Schatten, hat Stefan Borchert jetzt in Worpswede eine Ausstellung kuratiert und heute eröffnet. Guten Abend, Herr Borchert.
Einen schönen guten Abend.
Bernhard Höttger war Bildhauer und Maler, Architekt und Kunsthandwerker. Er hatte an der Kunstakademie Düsseldorf studiert und gehörte Anfang des 20. Jahrhunderts zur Avantgarde. Wie ist er 1914 überhaupt nach Worpswede gekommen? Also was hat ihn mit Malerinnen wie Paula Modersohn-Becker, Heinrich Vogler und Fritz Mackensen verbunden? War das die Auffassung von Kunst oder vor allem die Lebensform der Künstlerkolonie?
Die direkte Antwort darauf würde lauten, die Auffassung von Kunst, aber vor allem vielmehr die Wirklichkeit einer ganz bestimmten Kunst, nämlich der von Paula Modersohn-Becker. Das ist auch, was er selber sagt, dass in einem Land, in einer Atmosphäre, in der die Kunst von Paula Modersohn groß werden konnte, da müsse auch die Luft für ihn gut sein und fruchtbar sein für sein Werk. Das ist eigentlich der entscheidende Impuls. Er hat sie 1906 kennengelernt und in allen späteren Äußerungen wird deutlich, was sie ihm bedeutete. Er hat ihr ja viel gegeben, vor allem Selbstbewusstsein für ihr Werk, aber er hat auch viel empfangen von ihr und hoffte sozusagen in Worpswede dort anschließen zu können. Das ist der eine Teil der Antwort. Und der andere ist, dass in diesem Ort eben Infrastrukturen vorhanden waren, von der Künstlerkolonie her Künstler anwesend waren, Künstlerinnen, die seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts dort gewirkt haben. Und das trifft insbesondere auf Heinrich Vogler zu, der am Barkenhof ja auch Werkstätten gegründet hatte. Und Höttger war ja, wie Sie gesagt haben, nicht nur Plastiker, er war eben auch Kunsthandwerker und hat dort Möglichkeiten für sich gesehen, zu arbeiten und Projekte zu realisieren. Er hat also wirklich sozusagen auch Chancen erkannt, in diesem Dorf für sich seine Kunst weiterzuentwickeln und ihr Geltung zu verschaffen.
Höttger ist 15 Jahre in Worpswede geblieben bis 1929. Deutschland veränderte sich radikal. Er ist später nach Berlin gezogen und 1934 in die NSDAP eingetreten. Was hat ihn dazu bewogen?
Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Es gibt eine mehrteilige Antwort. Aber wesentlich muss man schon sagen, dass er, wenn man rein auf seine Äußerungen geht und seine Weltanschauung anschaut und die Ideologien der Nationalsozialisten sich anschaut, natürlich jede Menge Anschlussmöglichkeiten gesehen hat. Also das Nordisch-Germanische spielte bei ihm eine große Rolle, wie überhaupt in der Künstlerschaft der damaligen Zeit in Deutschland, das sehr weit verbreitet war. Der ganze deutsche Expressionismus ist ja davon durchdrungen ebenfalls. Und er hat also hier Anknüpfungspunkte gesehen und hat sich ideologisch den Nationalsozialisten sehr verbunden gefühlt. Er hat auch wirklich auf eine politisch-gesellschaftliche Erneuerung durch die Nationalsozialisten gehofft und ist dabei auch geblieben, als er auf heftigsten Widerstand gestoßen ist, was seine Kunst angeht und auch seine Persönlichkeit. Er wurde heftig angegriffen vom Schwarzen Chor, also eine Propaganda-Zeitschrift der Nationalsozialisten, bis dann 1936 auch von Adolf Hitler persönlich die Böttcherstraßenkultur geächtet wurde. Und er hat dennoch festgehalten daran, dass das eigentlich die politische Richtung ist, der er sich verbunden fühlt und mit der er sozusagen seine Kunst und Deutschland auf einen guten Weg sehen würde.
Können Sie das noch an einem Beispiel vielleicht klarer machen, an was für Arbeiten seine Nähe zur völkischen Ideologie und zum Nationalsozialismus besonders sichtbar wird?
Also das sind wirklich Arbeiten, dass er zum Beispiel noch aus dem Ausland heraus, er war ja 33, 34 viel im Ausland und hat von dort aus schon begonnen, ein großes nationales Forum zu planen, also eine Versammlungsstätte gigantischsten Ausmaßes, die er später dann auch NS-Forum genannt hat, in Grundriss eines Hakenkreuzes. Und mehr geht ja sozusagen nicht, als so etwas anzubieten diesem Staat und zu sagen, ich bin für euch der richtige Mann, mit mir könnt ihr die richtige Architektur machen. Er hat trotz des Widerstandes festgehalten, vor allem auch zu versuchen, Adolf Hitler für sich persönlich zu gewinnen und mit Ludwig Roselius, seinem wichtigsten Mäzen, in den Jahren 1915 bis 1931 hat er versucht, tatsächlich sozusagen Hitler persönlich, die nationalsozialistische Führungsriege persönlich zu erreichen und dann zum Beispiel in der Böttcherstraße diesen Lichtbringer angebracht, der sozusagen ja gemünzt ist auf Hitler, nicht, und sein Wirken in Deutschland, hat alles nichts geholfen. Er war, wie Sie gesagt haben, freiwillig in die Partei eingetreten und hat für seine Anerkennung gekämpft, einen Gerichtsprozess angestrengt, in dem ihm bescheinigt wurde, dass er menschlich durchaus zum Naziregime passt, aber seine Kunst zersetzend und zerstörerisch ist und daher vom Richter aus der Partei und aus der Kunstkammer ausgeschlossen wurde.
Wie hat er das, ja, ich sage jetzt verkraftet, also wie hat er danach als Künstler weitergemacht?
Erstmal hat er das auf eine sehr ungeheuerliche Art verkraftet. Er hat nämlich gesagt, das ist ein kleines Opfer, was ich hier bringen muss, dass meine Kunst zerstört wird, dass ich nicht Anerkennung finde. Die Zukunft wird es zeigen, dass ich diese Anerkennung finden werde und dass man meine Werke schätzen wird. Eine krasse Fehleinschätzung. Aber für uns als Heutige immer noch erschütternd, das in seiner Beharrlichkeit zu erleben und dann auch entsprechende Werke zu sehen, wiewohl es zeitgleich natürlich noch andere Werke gibt, die dieser Ideologie überhaupt nicht entsprochen haben, was ja der Richter sehr, sehr deutlich gesagt hat und die dann auch von den Nazis zerstört worden sind.
Was macht die Figur Bernhard Höttger heute wieder so aktuell? Also warum lohnt sich die Beschäftigung mit ihm?
Genau diese Gründe. Diese Vielseitigkeit, die Uneindeutigkeit, die Ambivalenz in vielen Dingen und dann doch eben Eindeutigkeiten an Stellen, die richtig wehtun, gerade im Umgang mit autokratischen Regimen, mit rechtsnationalen Tendenzen, denen wir ja auch heute ganz, ganz massiv ausgesetzt sind, hat Höttger von daher auch eine ungeheuerliche Aktualität. Vielleicht möchte ich an der Stelle aber eine wichtige Sache sagen. Die Ausstellung besteht aus insgesamt drei Teilen in drei Häusern. Ich habe nur den Teil der großen Kunstschau mit dem Titel Licht und Schatten kuratiert. Die anderen beiden Teile in der Kunsthalle, Conny Hagenau und im Barkenhof, das war die Kollegin Dagmar Kronberger-Höfer, die haben dort jeweils andere Aspekte von Höttger aufgearbeitet. Also. Unter anderem den Zusammenhang zwischen Heinrich Vogeler und Bernhard Höttger, da ist auch das Kunsthandwerk angesiedelt und auch Fragen der Ideologie, weil sich ja Vogeler in eine andere Richtung entwickelt, hin zum Kommunismus und der UdSSR. Und auf der anderen Seite eben wird in der Kunsthalle die Frage gestellt, Höttger als Impulsgeber. Er hat viel gegeben, er hat viel genommen, er war ein Mensch des Austauschs und der Beziehung. Und das wird dort am Beispiel der Malerei gezeigt.
Und im Sommer wird dann auch noch ein Dokudrama über Höttger ins Kino kommen. Bernhard Höttger über Aufstieg und Fall eines Künstlers mit Moritz Fürmann in der Hauptrolle. Können Sie darüber auch schon was verraten?
Ich kann ein ganz wenig dazu verraten, weil ich natürlich den Trailer jetzt kenne und zum anderen die Regisseurin kennengelernt habe. Was sehr bemerkenswert und wichtig in dem Zusammenhang ist, dass nur mit Originalzitaten gearbeitet wird in den Spielszenen. Da ist also nichts erfunden. Und das ist sehr, sehr wichtig, um eben auch hier eine dokumentarische Grundlage zu haben, um über diesen Künstler überhaupt etwas sagen zu können. Und zum anderen sind die Kommentatoren und Kommentatorinnen, die sich in dem Film äußern, alles ausgewiesene Kenner und Kennerinnen des Werkes von Höttger, sodass man ein sehr differenziertes Bild erwarten darf.
Eine kritische Würdigung des Bildhauers Bernhard Höttger. Stefan Borchert hat eine der drei Ausstellungen zum 150. Geburtstag des Künstlers in Worpswede kuratiert und heute eröffnet zu sehen bis zum 3. November unter dem Motto Zwischen den Welten. Herr Borchert, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch sehr herzlich.
La Maestra, das ist ein internationaler Dirigentinnenwettbewerb. Seit Donnerstag wurde er in Paris ausgetragen unter der Leitung der Philharmonie de Paris und des Paris Mozart Orchestra. Der deutsch-französische Kulturkanal Arte hat seit dem Viertelfinale alle Konzerte live gestreamt, so auch heute Abend das Finale. Und unser Kollege Jochen Hubmacher konnte die geballte Frauenpower live vor Ort erleben. Guten Abend in Paris.
Guten Abend.
Dieser Wettbewerb will in der klassischen Musikszene was bewegen, will so eine Art Revolte gegen die Ungerechtigkeit sein und Dirigentinnen eine Plattform, besser noch ein Sprungbrett bieten. Schließlich soll diese Rolle nicht nur Cate Blanchett im Film Tar überlassen bleiben. Herr Hubmacher, beschreiben Sie doch noch genauer, was das Besondere an diesem Wettbewerb La Maestra ist, der jetzt zum dritten Mal stattgefunden hat.
Das Besondere ist zum einen mal, dass es sich ausschließlich an Dirigentinnen richtet. Und Sie haben das schon so ein bisschen angesprochen. Die Mitinitiatorin, die französische Dirigentin Claire Gibault, hat diesen Wettbewerb 2020 gegründet. Und die Motivation war tatsächlich die Empörung über die Ungerechtigkeit in Bezug auf die Präsenz von Frauen an der Spitze von Orchestern. Sie hat auch immer gesagt, sie war bei Wettbewerben Jurymitglied und sie war dann die einzige Frau in der Jury und es waren sehr wenige Dirigenten überhaupt eingeladen. Es gab keine Frauen als Juryvorsitzende und nur wenige Frauen haben Dirigierwettbewerbe dann gewonnen. Und sie hat aber auch immer festgestellt, dass in ihren Meisterklassen großartige Dirigentinnen waren. Und dann hat sie halt gesagt, jetzt machen wir 2020 mit dem La Maestra-Wettbewerb eine Initiative. Damals war es so, dass eine Umfrage, eine Studie gezeigt hat, dass circa 4% nur der Chefstellen in Orchestern in Europa von Frauen besetzt sind. Und jetzt kann man inzwischen schon sagen, 4 Jahre später bei der dritten Auflage, es sind inzwischen 8%, das schreibt sich La Maestra sicher auch so ein bisschen auf die eigenen Fahnen. Das ist natürlich immer noch sehr weit von Gleichberechtigkeit entfernt, aber die Tendenz spricht eine deutliche Sprache.
Wie viele Frauen sind in den vergangenen 4 Tagen angetreten in Paris und welche 3 haben es ins heutige Finale geschafft?
Von den fast 200, die sich beworben hatten, sind 14 eingeladen worden und jetzt ins Finale haben es 3 geschafft. Das war zum einen die Russin Ljubov-Nosova, dann eine Deutsche, Katharina Morin, und eine Israelin, Bar Avni. Die waren zu dritt im Finale gestanden.
Und welche hat gewonnen?
Bar Avni, die große Abräumerin, sie hat den ersten Preis und jede Menge, eine fast unüberschaubare Menge von Sonderpreisen bekommen. Sie hat diesen ersten Preis, der ist verbunden mit 20.000 Euro, gewonnen. Sie ist auch die älteste der 3 Finalistinnen gewesen. Das ist vielleicht auch noch eine Spezialität dieses Wettbewerbs. Es gibt kein Alterslimit. Und da war die Bandbreite dann zwischen 19 der jüngsten und der ältesten Teilnehmerin 42. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, dann sowas dann zu bewerten, weil der Faktor Erfahrung ist natürlich beim Dirigieren ganz hoch einzuschätzen.
Und wir hören mal rein, wie sie das in Paris gemacht hat. Bar Avni. Ja, Jochen Hubmacher, wie müssen wir uns die Israelin Bar Avni am Pult vorstellen? Wie haben Sie ihr Dirigat heute in Paris erlebt?
Eigentlich die ganze Zeit seit dem Viertelfinale habe ich sie als sehr selbstbewusste Dirigentin erlebt. Man hatte nie wirklich das Gefühl, dass das jetzt eine Wettbewerbssituation für sie ist, sondern man hatte das Gefühl, da kommt jemand, der weiß ganz genau, was er will. Und da bereitet jemand ein Orchester auf ein Konzert vor. Also es war eine ganz klare Zeichengebung. Sie hat auch, das fand ich ganz spannend, im Halbfinale einfach mal riskiert, ohne zu proben, direkt 2 nicht ganz leichte Stücke einfach mal durchlaufen zu lassen, mal zu schauen, was passiert da. Also das ist sehr souverän, wie sie da stand. Und für mich war sie nach dem Semifinale auch eigentlich die klare Favoritin, weil sie eigentlich schon eine
eine komplette Dirigentin ist. Man kann sie sofort vor auch ein hochklassiges Orchester stellen und das würde super laufen. Und ich erwarte das auch, dass sie in den nächsten, also nicht in langer Zeit, vor sehr guten hochklassigen Orchestern stehen wird.
Ja, und also so ein Wettbewerb, ne? Dann die ganze Zeit ja auch Kameras dabei. Also das war ja schon ein großer Druck.
Ja, das ist auch speziell, weil Arte hier direkt die ganze Zeit dabei war. Es war eigentlich nie so eine, ich sage jetzt mal, es gibt auch Dirigierwettbewerbe, da sind so die Vorrunden oder auch das Halbfinale so ein bisschen geschützter Raum. Da gibt vielleicht so ein bisschen Publikum noch, aber es ist keine Kamera. Das sind dann richtige Probenatmosphären. Hier war es schon eigentlich immer so eine Mischung aus Probe und Konzert. Ja, und der Druck ist da. Allerdings sagte, ich habe mich mit Leonard Slatkin, einem der Juroren, dem Dirigenten, inzwischen schon fast 80 Jahre großer US-amerikanischer Dirigent, unterhalten. Der sagte, ja, das ist natürlich auch so ein Stück weit unsere Zeit. Überall sitzen Leute mit Kameras und halten da drauf. Das ist vielleicht für die Generation von jungen Dirigenten vielleicht auch eine gewisse Normalität.
Ist an diesen Preis La Maestra noch irgendwas geknüpft oder kann man davon ausgehen, dass die Gewinnerin jetzt sowieso schnell weiter katapultiert wird?
Es ist eine Orchesterakademie oder eine Akademie daran verknüpft, wo ganz vielfältige Fördermaßnahmen dran angeschlossen sind. Das soll 2 Jahre gehen. Meine Einschätzung bei Bar Afni wird sein, dass es schneller gehen wird, dass sie hat jetzt schon auch Angebote von hochklassigen Orchestern. Kürzlich hat sie beim WDR Funkhausorchester in Köln dirigiert. Demnächst wird sie bei den Düsseldorfer Symphonikern dirigieren, die Göteborger Symphoniker. Also man sieht das schon. Sie ist da schon eigentlich jetzt in einer Liga, wo sie ja bei allem Respekt diese Akademie vielleicht gar nicht mehr brauchen wird für ihre Karriere. Ich denke, wir werden sie sehr bald bei hochklassigen Orchestern sehen.
Die Israelin Bar Avni. Jochen Hubmacher aus der Deutschlandfunk Musikredaktion über La Maestra, den internationalen Wettbewerb für Dirigentinnen. Gerade ist er in Paris zu Ende gegangen und ansehen kann man sich das Ganze in der Arte Mediathek noch. Herr Hubmacher, vielen Dank.
Gerne.
Ab Donnerstag präsentieren sich die Niederlande und Flandern gemeinsam als Gastland bei der Leipziger Buchmesse. Wir werden die Messe natürlich ausführlich begleiten, machen heute aber schon mal neugierig mit Eva Karnowskis Blick auf die neuen, jungen AutorInnen des Gastlandes und ihre Themen.
Knapp 100 Übersetzungen aus dem Niederländischen kommen anlässlich des Gastlandauftrittes der Niederlande und Flanderns auf den deutschsprachigen Buchmarkt. Die Themenpalette ist groß, sagt Margot Dijkgraaf, eine der beiden Kuratorinnen des Gastlandsauftritts.
In den letzten Jahren gab es auch viele Romane, Bücher, Sachbücher über Sklaverei, über Freiheit, über Demokratie, über den Unterschied zwischen Leben in der Großstadt und auf dem Land. Und da gibt es auch sehr viele neue, junge Autoren, die sich sehr bewusst sind, was in der Welt geschieht und darauf reagieren in ihre Bücher.
Bekannte Namen wie Conny Palmen oder Gerbrand Bakker sind zwar dabei, aber im Mittelpunkt stehen die jungen Autorinnen und Autoren. Einer von ihnen ist Gijs Wilbrink. Er stammt aus dem Achterhoek, was zu Deutsch hintere Ecke heißt, und dort in der Nähe der deutschen Grenze spielt auch sein Roman Tiere. Er erzählt von einer jungen Frau, die Punkrock liebt und zum Studium nach Utrecht geht, aber in ihr Dorf im Achterhoek zurückkehrt, weil ihr Vater verschwunden ist. Tiere spielt in den 90er Jahren.
Ich habe in den 90er Jahren Punkrock-Konzerte besucht und ich merkte, dass viele Themen, die in die Zeit in die Konzerte besprochen werden, sind die Themen, die jetzt an der Talkshow-Tisch Mainstream geworden sind. Feminismus, Aktivismus, Gewalt gegen Tiere. Und das fand ich sehr interessant und ich wollte gern einen Link machen von heute zu den 90er Jahren.
Sehr humorvoll schreibt er über das Leben im spießigen Achterhoek, das allmähliche Aufwachen der Provinz, eine rückwärtsgewandte Kirche, die Anfänge der Tierschutzbewegung und über das Erwachsenwerden seiner Protagonistin. Romane über die Provinz hatten noch vor 10 Jahren genauso wenig Chancen, verlegt zu werden, wie Bücher, die den Kolonialismus und seine Nachwirkungen literarisch beleuchten. Das hat sich geändert und auch die Betroffenen kommen zu Wort. Raoul de Jong, dessen Vater aus der ehemaligen niederländischen Kolonie Suriname in Südamerika stammt, ist einer von ihnen.
If they talk about slavery on high school,
als auf dem Gymnasium über Sklaverei gesprochen wurde, sprachen sie über Amerika. Über Suriname haben sie nicht geredet. So weiß in den Niederlanden niemand, wie schrecklich die Geschichte war und dass es immer auch Widerstand dagegen gegeben hat. Auch ich wusste nichts davon.
Als sein Vater ihm berichtet, er stamme vom Jaguarmann ab, einem Medizinmann mit übernatürlichen Kräften, reist der Autor auf den Spuren seiner Vorfahren nach Suriname. Er findet sogar die einstige Baumwollplantage, auf der sie im 19. Jahrhundert mit mehr als 400 anderen Sklaven schuften mussten. Raoul de Jongs Roman Jaguarmann ist ein spannender Reisebericht aus Suriname und obendrein eine exotische Familiengeschichte. Auch der faszinierendste und ungewöhnlichste unter den in Leipzig präsentierten niederländischsprachigen Romanen stammt von einer jungen Autorin. Trophäe der Belgierin Chaya Schouters spielt im heutigen Afrika. Ihr Protagonist ist der milliardenschwere Aktienhändler Hunter White aus den USA, der dort auf Großwildsafari geht.
Der glaubt, er kann sich alles kaufen und er sieht Afrika als ein großes Kontinent. Er sieht auch keine Länder, keine Bevölkerung, keine Menschen. Er sieht nur eine Art von Wildpark, das nur zu seiner Vergnügen existiert. Also der neokolonialen Blick, der ist natürlich deutlich da. Und mir kann mir hier nichts passieren, weil ich bin moralisch und auch finanziell alle anderen überlegen.
Das war genau die Haltung, die einst die Kolonialherren hatten. Zunächst jagt dieser Hunter White ein vom Aussterben bedrohtes Nashorn, bis ihm vom Volk seiner Jagdhelfer das Angebot gemacht wird, einen jungen Afrikaner zu jagen. Wird Hunter White tatsächlich auf Menschenjagd gehen? Trophäe ist ein fesselnd geschriebener, verstörender Page-Turner, der für Gänsehaut sorgt. Auch Kurioses steht auf dem Programm. Der junge belgische Lyriker Maarten Ingels wird gemeinsam mit einem Softwareentwickler einen Lyrik-Kiosk vorstellen.
Es ist ein großer Spiegel, kann man sagen, mit einem großen roten Knopf. Und den drückt man. Dann zählt es 5, 4, 3, 2, 1 und nun macht es ein Foto davon, wie wir vor dem seltsamen Spiegel stehen. Und jetzt werden die Personen, die vor dem Spiegel stehen, analysiert und der Lyrik-Kiosk schreibt ein Gedicht.
And it writes a poem.
Das Gedicht erscheint auf dem Spiegel. Künstliche Intelligenz macht's möglich. Maarten Ingels hat die lyrischen Vorgaben gemacht. Mal kommen nette Reime dabei raus, mal ausgemachter Blödsinn. Noch macht künstliche Intelligenz Autoren und Autorinnen nicht überflüssig.
Ein Vorgeschmack auf die Leipziger Buchmesse, die ab Donnerstag die Niederlande und Flandern als Gastland präsentiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Wiesbaden hat das 20. Deutsche Fernsehkrimi-Festival begonnen. Zum Auftakt wurde die Schauspielerin Adele Neuhauser mit dem Ehrenpreis der Veranstaltung ausgezeichnet. Damit würdige man Neuhausers charaktervolle Darstellung der Kommissarin Bibi Fellner im Wiener Tatort, so die Jury. Um den Hauptpreis des Festivals konkurrieren in diesem Jahr 10 Filme, darunter 5 Premieren. Im Rahmen eines eigenen Wettbewerbs wird auch zum 5. Mal die Krimiserie des Jahres gesucht. Das Festival läuft bis zum 24. März. Die Musical-Adaption von Die Farbe Lila hat in der vergangenen Nacht bei den Image Awards abgeräumt. Neben dem Preis für den besten Film gewann die Produktion 6 weitere Auszeichnungen bei der Preisverleihung in Los Angeles. Die Neuverfilmung war trotz Nominierungen bei den Oscars leer ausgegangen. Obwohl Hollywood seit dem Aufschrei der Hashtag Oscars so white im Jahr 2015, als alle 20 Schauspielnominierungen an weiße Schauspieler gingen, Fortschritte bei der Diversifizierung von Talenten und Geschichten gemacht hat, gelten die Image Awards noch immer als die wichtigste Auszeichnung im Unterhaltungsbereich, die sich an schwarze Schauspieler richtet. Die Preise werden von der US-amerikanischen Vereinigung für die Förderung farbiger Menschen vergeben. Außerdem erhielten die Poetin Amanda Gorman sowie der R&B-Sänger Usher einige der Auszeichnungen des Abends. Die Olympischen Sommerspiele in Paris dieses Jahr sollen sich auch in der Kulturwelt niederschlagen. Dazu ist das Museum für moderne Kunst Centre Pompidou eine Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller Nike eingegangen. So soll unter anderem eine Skulptur des französischen Künstlers Raphael Sarkar vor dem Eingang des Museums finanziert werden. Der Bildhauer ist für seine Bezüge zum Skatesport bekannt. Das Werk mit dem Titel Cycloid Piazza wird befahrbar sein. Das französische Kulturministerium sprach von einer schönen Gelegenheit. Die Aufstellung der Skulptur ab Juni ist Teil der sogenannten Kulturolympiade, bei der sich Projekte der Kunst und des Sports vermischen sollen. Für das Drehbuch von The King's Speech hat er einen Oscar bekommen. Nun ist der Autor David Seidle tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in Neuseeland, wie sein Manager dem Online-Portal Deadline bestätigte. Der Film The King's Speech aus dem Jahr 2010 erhielt neben dem Preis für das beste Drehbuch 3 weitere Oscars. Es geht darin um den britischen König George VI., der mit Hilfe eines Therapeuten sein Stottern überwindet. Auch Seidle selbst hatte eine Redeflussstörung. Infolge des Umzugs der jüdischen Familie von seinem Geburtsort London in die USA am Anfang des Zweiten Weltkriegs.
2018 hatte Bundespräsident Steinmeier Wladimir Putin noch zur Wiederwahl gratuliert. Nach der heutigen Wahl verzichtet er auf ein Glückwunschschreiben. In einem vorab veröffentlichten Statement heißt es, Steinmeier denke am Wahltag an die Menschen in Russland, die dort für Freiheit und Demokratie kämpfen und in ständiger Gefahr vor Putins Regime leben. Vermutlich können sich manche Journalistinnen und Journalisten in Rumänien an so einen Tag noch gut erinnern, wie das bei ihnen damals war, zu Zeiten der Ceausescu-Diktatur, als sie der Zensur ausgesetzt waren. An diesem Wochenende feierte die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien in Bukarest ihr 75-jähriges Bestehen. Einige der Gäste sind den Weg von der Zensur zur kritischen Berichterstattung selbst mitgegangen. Thomas Wagner berichtet.
Erinnerungen an eine Zeit, als es mit Pressefreiheit noch nicht weit her war in Rumänien. Rotraud Wittstock begann 1976 ihre Arbeit bei der Deutschen Zeitung, wurde später sogar Chefredakteurin in Bukarest.
Es war ein Problem zum Beispiel mit Kirchen. Also zum Beispiel dürfte man Kirchen auch fotografieren, aber das Kreuz am Turm sollte man nicht sehen. Es waren derart willkürliche Maßnahmen und so, aber man versuchte sehr vieles zu umgehen.
Erinnerungen an eine Zeit, als die Journalisten in Rumänien einen Sport daraus machten, der staatlichen Zensur ab und zu ein Schnippchen zu schlagen. Werner Gremm begann 1980 seine Arbeit bei der Deutschen Zeitung, wurde später Leiter für die Region Westrumänien.
Wenn der Zensor eine heikle Stelle fand, dann ist er einfach offensiv auf die Redaktion zugegangen und hat einfach gemeint, wenn ihr mir eine plausible Erklärung abgibt, die ich weitergeben kann, wenn ich gefragt werde, wie das zu interpretieren ist, was da steht, dann könnt ihr es veröffentlichen.
Das alles ist lange her und trotzdem hatten Rotraud Wittstock und Werner Gremm am Wochenende Anlass genug, nochmals an jene Zeiten zu erinnern, als die Medien im Sinne der kommunistischen Ceausescu-Diktatur weitgehend gleichgestaltet waren. Denn vor 75 Jahren wurde die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien gegründet, ursprünglich unter dem Namen Neuer Weg, geplant als Propagandablatt der seinerzeit neuen kommunistischen Machthaber für die damals über 350.000 Menschen umfassende rumäniendeutsche Minderheit. Die Kommunisten sind nicht mehr an der Macht, die Deutsche Zeitung aber ist geblieben, mit neuem Auftrag und neuer Trägerschaft.
Also wir schlagen den Bogen zu, ich sag mal, Kampf gegen Fake News, korrekter Journalismus, gegen Desinformation. Also wir berichten über solche Dinge. Es gibt ja auch Veranstaltungen, Konferenzen dazu. Wir sind auch ein Botschafter für Rumänien, denn wir vermitteln ein ganz anderes Rumänienbild, als es zum Beispiel aus dem Ausland eher vorurteilsbeladen bekannt ist. Wir berichten halt direkt aus dem Land heraus und dieses Land hat eben sicherlich einiges Kritikwürdiges, aber auch einiges Gutes und Interessantes.
Erklärt Nina May, amtierende Chefredakteurin der ADZ, wie die Zeitung in Kurzform genannt wird. Herausgeber ist auch längst nicht mehr der rumänische Staat, sondern das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien, die Interessenvertretung der Rumäniendeutschen. Allerdings wird das deutschsprachige Medienprojekt von der rumänischen Regierung aus Zuschüssen für die ethnischen Minderheiten im Land finanziell unterstützt. Inhaltlich, betont Chefredakteurin Nina May, bleibe man dabei unabhängig. So liest man in der ADZ regelmäßig über die immer noch auftretenden Korruptionsfälle in rumänischen Behörden, genauso wie über die deutschen Unternehmen, die unter ausländischen Investoren in Rumänien mittlerweile eine Spitzenstellung eingenommen haben. Werner Gremm Schrecken der Zensoren in kommunistischen Zeiten ist mit seiner bissig kritischen Donnerstagskolumne längst auch zum Schrecken vieler rumänischer Politikerinnen und Politiker geworden. Auch gegen Staatspräsident Klaus Iohannis, selbst Mitglied der rumäniendeutschen Minderheit, teilt Kolumnist Grem immer wieder aus. Nach seiner Meinung
ist auch der Präsident nur ein Mensch und also Fehlern unterworfen. Ob er das gesteht, ob er das zugibt oder nicht, das ist etwas anderes. Ich habe den Eindruck, er ist sich nicht bewusst seiner Fehler oder er will sie nicht sehen.
Und dann gibt es, so Chefredakteurin Nina May, noch einen Schwerpunkt.
Es gibt eine Doktorarbeit über die ADZ und die kam zu dem Schluss, dass die ADZ eigentlich eine Kulturtageszeitung ist. Und das kann ich nur bestätigen, wir haben wahnsinnig viele kulturelle Themen.
Theaterkritiken, umfangreiche Berichterstattung über Kunstausstellungen, Sonderseiten zum Projekt Europäische Kulturhauptstadt Temeswar im vergangenen Jahr. Neben der reinen Berichterstattung stößt die ADZ auch hin und wieder Debatten an, beispielsweise mit einem Beitrag über den Stadtschreiber im westrumänischen Temeswar.
Da gab es ja so ein kleines Skandälchen, sag ich mal, unter Anführungszeichen, weil er einen Blogbeitrag gebracht hat, der bei den Barnarder Schwaben nicht gut ankam.
Der eigentlich in Wien lebende Autor Thomas Perle, für knapp ein halbes Jahr Stadtschreiber in der europäischen Kulturhauptstadt Temeswar, hatte mit der Frage, ob die Art der Brauchtumspflege der rumäniendeutschen Minderheit mit allerlei Trachtenumzügen noch zeitgemäß sei, an einem Tabu gerüttelt und für viel Empörung bei den Rumäniendeutschen gesorgt, der Kernleserschaft der ADZ.
Das Interessante ist, dass aus diesem Skandälchen, dass daraus eigentlich eine interessante Frage entstand und die haben wir auch in der ADZ ausgenutzt. Ja, wie ist das eigentlich mit unseren deutschen Kulturveranstaltungen? Sind die nur für uns und man darf sie nicht von außen kritisieren? Oder müsste man die ein bisschen integrativer machen und die jetzigen Bewohner ein bisschen mehr einbeziehen?
Auch mit derlei Interaktion versucht die ADZ, nun 75 Jahre alt, sich für die Zukunft zu wappnen.
Da ist Zeitung dann auch Mission, wenn man die Möglichkeit hat, solche Dinge weiter zu transportieren und da so ein bisschen was anzustoßen.
Die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. Am Wochenende wurde ihr 75-jähriges Bestehen in Bukarest gefeiert. Die Zeitung kann man übrigens kostenfrei online lesen. Jedes Frühjahr veranstaltet die Oper von Lyon ein vielbeachtetes Festival, bei dem meist sehr unterschiedliche Werke und Regiehandschriften aufeinandertreffen. Trotzdem gibt's immer ein verbindendes Motto. Diesmal rebattre les cartes, also die Karten neu mischen. Den Auftakt machte am Freitag Puccinis eher selten gespieltes Stück Das Mädchen aus dem Goldenen Westen. Gestern folgte Tschaikowskis Pique Dame und heute die Uraufführung des Musiktheaters Otage. Das bedeutet Geiseln, ein Werk des jungen französischen Komponisten und Zaunkünstlers Sébastien Riva. Es basiert auf einer Romanvorlage von Nina Bouraoui und handelt von einer Fabrikarbeiterin Mitte 50, die in eine psychische Ausnahmesituation gerät. Eines Nachts fesselt sie ihren autoritären Chef und bedroht ihn mit einem Messer. Jörn Florian Fuchs war heute bei dieser Uraufführung. Guten Abend in Lyon.
Guten Abend, hallo.
Inszeniert hat Richard Brunel, der Intendant der Oper Lyon. Was für Bilder findet er für diesen Stoff Geiseln?
Diese Aufführung findet statt im Théâtre de la Croix-Rousse. Das ist ein bisschen außerhalb von Lyon, in einem Vorort, auch so ein Arbeiterviertel. Es ist traditionell so, dass das Festival eben nicht nur im großen Opernhaus stattfindet. Entsprechend hat man dort auch ein anderes, noch diverseres Publikum. Und der Raum bietet nicht so viele technische Möglichkeiten, aber Brunel hat das gemeinsam mit dem Videodesigner Jan Philippe sehr gut gemacht, finde ich. Es ist ein Kammerspiel mit Räumen, die schnell umgebaut werden mit Videoprojektionen, mit dem Close-up, im Wesentlichen eben dieser Hauptdarstellerin und schnell geschnittene Einzelszenen, die ins Innere dieser Figur schlaglichthaft gleichsam immer hinein leuchten. Also szenisch, handwerklich wirklich tipptopp.
Die musikalische Besetzung für dieses Werk ist eher klein. Es gibt wohl auch Elektronik. Was ist das für eine Klangwelt?
Das ist eher so eine Soundkulisse. Also es gibt so eine Tendenz im französischen Musiktheater momentan, dass man ja zum Teil auch Sprechpassagen eher bringt, gar nicht so in die großen vokalen Ausbrüche geht und eben so eine Soundkulisse ein bisschen wie so eine Hintergrundkulisse bietet. Hier ist zunächst mal ein kleiner Eindruck.
Le travail, c'est la possibilité d'être heureux. Ou en tous les cas, de se rapprocher du bonheur. Même si le bonheur semble être un continent noir qui s'éloigne à chaque fois que l'on croit s'en rapprocher, j'aime y croire. Le travail, c'est l'ancrage, c'est la sécurité, le bateau à quai. Ce n'est pas pour la galère, c'est là, c'est concret. Je n'ai pas peur de l'effort, du fatigue, du doute. Il y a toujours une solution lorsqu'on complique trop souvent la vie pour rien. Les gens adorent ça, se compliquer la vie pour rien.
Da haben wir gehört, Nicolas Bellet-Carbone, die das sehr gut nicht nur spricht, wie wir gehört haben, sondern auch fantastisch singt. Und wir haben eben oft ein Close-up und erleben ihre inneren Zustände sehr, sehr genau. Also das ist eher szenisch und eben von der Darstellung her, finde ich, überzeugend, als jetzt von der Musik. Das haben wir schon gehört, das bleibt so ein bisschen sehr indifferent und gleichförmig. Aber es ist natürlich ein Stück, das dann auch in die Gegenwart zielt. Ab welchem Punkt kann Mann oder in dem Fall Frau einfach nicht mehr? Ja, ihre Freiheit findet sie ja letztendlich im Gefängnis, dass sie das sozusagen als einen positiven Ort sieht. Und es gibt auch noch eine Missbrauchsgeschichte, die dann plötzlich auftaucht, an die sie sich erinnert. Also ein durchaus sehr starkes psychologisches Stück, das mit 1 Stunde 10 Minuten auch funktioniert. Wie gesagt, ein bisschen abwechslungsreichere Musik hätte ich mir dafür gewünscht.
Lassen Sie uns auch kurz über die beiden anderen Premieren sprechen. Puccinis Mädchen aus dem Goldenen Westen wurde von Tatjana Gürbatscha inszeniert. Die gilt als Fachfrau auch für harte Lesarten von Stücken. Wie hat sie die Geschichte um eine emanzipierte Frau und die sie umschwärmenden Männer, einen Sheriff und einen Gauner, erzählt?
1:1. Das ist die große Überraschung. Man erwartet vieles von ihr, wenn man in ihre Aufführung normalerweise geht und denkt immer, das kann nicht sein. Also Mini, die Hauptdarstellerin, die da eben diese Männergesellschaft auf Trab hält und sich umschwärmen lässt, die kommt auch zum Teil wirklich in einem goldenen Dress daher. Das Ganze ist wirklich im Cowboy-Milieu angesiedelt und es gibt ein paar kleine Anrauungen, Verschiebungen, leichte Ironisierung, wo man merkt, es kommt eine leichte Distanzierung dort rein. Aber es ist hinreißend, muss ich sagen, diesem einfach im Grunde genommen dann doch kulinarischen Abend mal zu folgen. Ich glaube, da hat sich Gürbatscha gesagt, für einmal möchte ich das Stück wirklich fast 1:1 by the book inszenieren. Und das hat sehr gut geklappt, auch durch die musikalische Leitung von Daniele Rustioni und Chiara Isoton in der Titelpartie. Ein großer kulinarischer Abend zum Auftakt.
Klingt, als sei das so ein bisschen feministisch ausgerichtet in diesem Jahr, das Opernfestival von Lyon.
Ja, feministisch in dem Sinne, aber fast auch mit einem Augenzwinkern. Ja, also ich meine, natürlich kennen wir alle den Kitsch, den es in dem Stück von Schiller del West gibt und wir kennen aber auch unseren Umgang gerade in Deutschland. Da wird sehr viel mit Trash-Ästhetik gearbeitet, mit totaler Ironisierung und letztendlich, wenn man das mehr oder minder dann doch ernst nimmt, das Stück, wirkt es an manchen Punkten auch unfreiwillig komisch und hat vielleicht auf eine sehr schräge Weise dann doch wieder einen feministischen Ansatz dadurch.
Gestern hat dann der russische Regisseur Timofey Kuljabin seine Sicht auf Tschaikowskis Oper Peak Dam gezeigt und es gab wohl einen Hackerangriff zeitgleich auf die Oper Lyon. Was war da los?
Es gab da so einiges. Ich habe mit einigen Leuten anschließend gesprochen nach dieser Aufführung. Erstmal stehen da ukrainische und russische Sängerinnen und Sänger zusammen auf der Bühne. Da hat es wohl auch schon ordentlich Ärger gegeben. Auf der anderen Seite ist Kuljabin gerade, ist ja aus Russland geflohen, hat sich gegen das Regime geäußert, ist eine ganz interessante, spannende Figur. Ich habe mit ihm auch kurz reden können. Er ist extrem angeschlagen. Sein Vater, der auch Theaterleiter war, dem wird gerade der Prozess gemacht. Es könnte sich demnächst entscheiden. Da ist von einer Haftstrafe von 10 Jahren die Rede. Und es gab auch offensichtlich einen russischen Kritiker, der im Publikum saß, der anschließend lauthals gebuht hat, als der Regisseur auf die Bühne kam. Also sehr viel los hier. Und in der Tat hörte ich von diesem Hackerangriff, der also einige Tage lang Teile des Internetsystems der Oper Lyon außer Stand gesetzt hat. Und es waren offensichtlich russische Hacker. Das ist herausgekommen, was man so hörte. Die Produktion selber, um das mal klar zu sagen, gehört zu den besten, die, denke ich, in dieser Saison stattgefunden haben. Es ist ein großes Historientheater mit auch viel melancholischem Rückblick auf das gute und das schlechte Russland gleichsam. Eine vielschichtige Inszenierung. Theater im Theater gibt es da auch in gewisser Weise kulinarisch, aber dann wieder total konzentriert, hart und ernst. Unglaublich viel reingepackt. Hier hat auch Daniele Rustioni dirigiert und eine insgesamt fantastische Sängerbesetzung. Ich habe selten einen Abend erlebt, wo man wirklich auf jedes Bild wartet und so gespannt ist. Und es gab ein extrem Ich denke, auch von dem Regisseur werden wir demnächst bei uns auch mehr hören. Er wird als nächstes allerdings Schauspiel machen in Epidaurus. Und das ist wirklich eine der ganz, ganz spannenden Figuren. Wir reden ja immer über Kirill Serebrennikov und seine Aufführung, aber ich finde, also nach dieser Aufführung ist Kuljawin, denke ich, absolut jemanden, den wir uns näher anschauen sollten demnächst.
Die Karten neu mischen, das Motto des Opernfestivals in Lyon. Jörn Florian Fuchs ist für Fazit vor Ort und hat für uns einen Wochenendbericht geliefert. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das Kafka-Jahr 2024 erinnert an den 100. Todestag des Schriftstellers. Gerade ist ja die Romanverfilmung Die Herrlichkeit des Lebens in den Kinos angelaufen. Die erzählt, wie sich Kafka in seinem letzten Lebensjahr nochmal auf eine neue Liebe einließ. Auf die Schauspielerin Dora Diamant, die ihn bis zu seinem Tod begleitet hat. Doch Dora war bei weitem nicht die einzige Frau, die Kafkas kurzes Leben geprägt hat. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis hat sich auf Spurensuche in Kafkas Heimatstadt Prag begeben.
Franz Kafka gilt als introvertierter Mensch. Er war geplagt von Ängsten und Selbstzweifeln, die sich nicht nur in seinen Werken, sondern auch in seinen Beziehungen zu Frauen zeigten. Die einzige, in deren Anwesenheit er sogar schreiben konnte, war Dora Diamant. Ein Jahr vor seinem Tod lernte er sie an der Ostsee kennen, bereits schwer krank. Sie war auch die einzige, mit der er je zusammenlebte, in Berlin. Sonst habe er von Prag aus meist Fernbeziehungen geführt, erzählt die Kafka-Stadtführerin Alena Navratilova.
Man sagt, er hat die Dora zu spät kennengelernt, aber vielleicht gerade deswegen war die Beziehung dann doch so viel freier und befreiter.
Frauen spielten eine bedeutende Rolle in Kafkas Leben. Seine Schwestern, Freundinnen und Partnerinnen. Belegen lässt sich das durch Tagebucheinträge oder Kafkas Briefwechsel mit den Frauen und Freunden.
Eigentlich ist Prag nicht so sehr verbunden mit seinen Beziehungen. Denn seine erste Verlobte hat er zwar kurz in Prag kennengelernt, aber sie war eine Berlinerin. Das heißt, sie ist dann zurück nach Berlin gefahren. Er hat dann irgendwie ihre Anschrift herausgefunden, hat ihr dann jeden Tag geschrieben. Nach einem halben Jahr haben die sich erst getroffen in Berlin.
Mehr als 500 Briefe hat Kafka Felice Bauer geschrieben. Sie waren zweimal verlobt, zu einer Hochzeit kam es nie. Ein Grund dafür war Grete Bloch, eine Freundin von Felice, die nur vermitteln sollte. Aber auch mit ihr pflegte Kafka intensiven Briefverkehr. 1918 lernte er seine zweite Verlobte auf einer Kur kennen. Über diese Beziehung ist nicht viel bekannt, sagt Kafka-Expertin Viera Kobova. Sie hat den Roman Die Herrlichkeit des Lebens ins Tschechische übersetzt.
Das ist ein Paradox. Sie lebte in Prag. Und doch wissen wir von ihr weniger als von den Frauen, die weit entfernt von ihm lebten. Denn seine Liebe äußerte sich in Briefen. Und mit Julie Wochrizek, mit der ging er spazieren in Parkanlagen von Prag und die Worte verschwanden in der Luft.
Julie Wochrizek soll sehr hübsch gewesen sein und auch freizügig, was Kafkas Vater gar nicht gefiel. Eine Hochzeit lehnte er ab. Kafka löste die Verlobung.
Er hat sich später geäußert, dass beide, Felice und Julia, dass wenn er sie geheiratet hätte, wäre das eine Vernunft-Ehe.
So Alena Navratilova.
Ich denke, der hat sich irgendwie verpflichtet gefühlt zu heiraten, aber natürlich, wie er dann auch in dem Brief an den Vater schreibt, dann, als es passiert ist, hat er auch wirklich gemerkt, ja, das ist ein Dilemma, weil er hat Angst bekommen, dass er nicht schreiben wird können. Aber natürlich auch seine Angst vor der Nähe hat da eine Rolle gespielt.
Gespalten zwischen der Sehnsucht nach Beziehung und dem Schreiben lernte er die Journalistin Milena Jesenská kennen. Sie lebte in Wien und war verheiratet.
Milena Jesenská war die einzige Nicht-Jüdin. Sie war auch eine Tschechin, die anderen waren eigentlich Deutsche, deutschsprachig. Sie war sehr jung, sehr lebendig, sehr temperamentvoll. Man könnte sagen, das Gegenteil von Franz Kafka.
Und sie war die einzige Intellektuelle, was nach 4 gemeinsamen Tagen in Wien zu einem regen Briefwechsel führte. Obwohl Kafka sie bat, ihren Mann zu verlassen und zu ihm nach Prag zu kommen, tat Milena das nicht. Auch Kafkas Angst vor Intimität könnte eine Rolle gespielt haben.
Man geht davon aus, dass es für ihn schwierig war, weil zu der Zeit herrschte in der Gesellschaft die Vorstellung, dass es körperliches etwas eher Schmutziges ist. Deswegen, man geht zu Prostituierten, man weiß, dass Kafka auch zu Prostituierten früher gegangen ist.
Der Kontakt zu Milena wurde seltener, riss aber nie ganz ab. Neben Dora Diamant gilt Milena als Kafkas wahre Liebe. – Auch auch wenn er nie richtig mit ihr zusammen war. Was ihm jedoch jede Frau gegeben hat, meint Vera Kobova, ist Inspiration für seine Werke.
Er verwandelt alles in ein kompliziertes Gehäuse und Schloss. Da kam die Inspiration von der Beziehung zu Milena, vom Prozess. Das war die Felice. Felice war auch am Anfang des Verschollenen. Es brauchte nur, dass diese Ruhe, Unruhe, diese Grenze in ihm entstehe und schon konnte er losschreiben.
Kafka und die Frauen, eine Spurensuche in Prag. Auch die gedruckten Feuilletons beginnen die neue Woche mit Blick auf Kafka. Die Kulturpresseschau von Arno Orzesek.
Bewegen wir uns zunächst mit der Süddeutschen Zeitung an den Grenzen des Menschlichen. Unter dieser Überschrift begeistert sich der Romancier und Verleger Michael Krüger für die Literatur Franz Kafkas und übt zwischendurch harsche Kulturkritik. Schreiben ist mittlerweile wie Grippe haben mit leichtem Fieber. Dann schreibt man ein Buch, 250 Seiten, streut ein bisschen starken Tobak hinein, gibt ein paar schräge Interviews und nach 4 Monaten ist die Autorin, der Autor, schon wieder geheilt und das Buch vergessen. Man scheut und schämt sich, das Schreiben Kafkas in diesen Zusammenhängen auch nur zu erwähnen. Warum ist das Schreiben von Büchern so leicht geworden? Warum sind viele der gegenwärtigen Bücher so leichtgewichtig, dass sie einem beim Lesen in der Hand zerfallen? Tja, selbst wenn man dem Essay-Autor Krüger inhaltlich folgt, bleibt die Frage, warum sollte nicht jeder schreiben, was er will und so gut er kann, solange es Liebhabern der Höhenkamm-Literatur freisteht, bis Ultimo auf dem Goethe Mann und Kafka-Grad zu wandeln. So oder so raten wir Michael Krüger von der Lektüre des Buches ab, das die Tageszeitung unter dem Titel »Überall nur Pisse, Kotze und Unrat« rezensiert. Es handelt sich um Kathi von Schwerins Werk »Berlin? Ja, wir hatten mal was. Eine Abrechnung«, dessen Inhalt Andreas Hartmann so zusammenfasst. Die Autorin, mittlerweile nach Ostfriesland verzogen, beschreibt eine völlig überschätzte, seelenlose und kaputte Stadt, in der nichts funktioniert und die von eitlen und emotional verwahrlosten Menschen bevölkert ist. Hartmann lässt offen, ob er Berlin ähnlich übel findet. Definitiv übel findet er von Schwerins Buch. Letztlich erfährt man in ihrer Abrechnung mehr über die Autorin selbst als über die Stadt und denkt sich, wirklich anstrengend ist eigentlich nicht ihr Partner, der gemütliche Bär, mit dem sie in der Paartherapie sitzt, sondern diese Frau. Egal wo sie wohnt, ist sie genervt von ihren Nachbarn, neben, unter, über ihr. Selbst wenn sie in Potsdam landet, um in einem Edelrestaurant von Tim Raue zu speisen, erweisen sich die Bedienung und überhaupt alles auch wieder nur als eine einzige Katastrophe. Hey, Berliner Bär, sei froh, dass du die Frau los bist. Bevor jemand aufschreit, das ist Diskriminierung, vielleicht 2 Hinweise. Hartmanns Artikel erscheint in der betont diskriminierungsfeindlichen Taz und dürfte eine strenge redaktionelle Prüfung bestanden haben. Im Übrigen könnte für den Aufschrei Diskriminierung in diesem Fall gelten, was die Tageszeitung Die Welt behauptet. Bestimmte Wörter ersetzen heute jede Argumentation. Wer sie gebraucht, will damit Widerspruch unterbinden. Das funktioniert, weil diese Begriffe längst bedeutungsentleert sind. Der Sprachwissenschaftler Uwe Pörksen, nicht der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der ist Uwes Sohn, Vater Pörksen also sprach schon in den 80er Jahren von Plastikwörtern. Und nun erklärt der Weltautor Matthias Heine, Kolonialismus, Diskriminierung und Rassismus sind dafür aktuelle Paradebeispiele aus der Politik. Aus dem Psychojargon sind es toxisch oder traumatisierend. Wer sie verwendet, neigt dazu, seine Umwelt durch eine bestimmte kognitive Disposition zu betrachten. Alles wird diskriminierend, kolonial, toxisch, rassistisch, was vor der Ankunft der Plastikwörter noch anders und häufig differenzierter erklärt worden wäre. Arg pauschal, aber nicht komplett daneben, Matthias Heine in der Welt. Zum Schluss ein Ausflug nach Shanghai. Christian Metz liefert der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 6 Miniaturen aus der drittgrößten Stadt der Welt. In der Miniatur Leerlauf ist von Bussen die Rede, die immer zu pünktlich fahren, nur sitzt fast niemand drin. Und weiter? 7-Tage-Wochen von 8 bis 23 Uhr sind keine Seltenheit. Selbst die Studenten, die wir in einem kleinen Restaurant sprechen, kehren nach ihrer Mahlzeit zur nächtlichen Lernarbeit zurück, getrieben vom Druck, sich in der Konkurrenz durchzusetzen. Hat man sich erst einmal durchgesetzt, folgt die Angst, jederzeit und nach dem kleinsten Fehler ersetzt zu werden. Daher die Atmosphäre des negativen Perfektionismus. Nur keinen noch so kleinen Fehltritt riskieren. Das ist die vorherrschende Vorsicht, sondern lieber den Leerlauf in Perfektion durchführen. Verbringen Sie die neue Woche heiterer und erfüllter, Am besten so, dass Sie am Ende mit einer Überschrift der FAZ jubeln können. Das Werkzeug der Ekstase war ich.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.